Ich möchte zunächst einmal Jens Jessen ganz herzlich danken für seine freundlichen Worte über mein Werk und auch über die große Kenntnis von diesem, die er hier zeigt. Ich bin auf Roger Casement gestoßen über einen Autor, den ich sehr schätze, einer meiner Lieblingsautoren, Joseph Conrad, der selbst Roger Casement im Kongo kennenlernte, als der Ire bereits ungefähr 8 Jahre dort war und begonnen hatte, die Gewalttaten und die Grausamkeiten, die dort gegenüber den indigenen Bevölkerungen verübt wurden, zu dokumentieren und zusammenzutragen. Ich begann mich für diese Person des Roger Casement zu interessieren, fand seine Persönlichkeit und das, wofür er stand und was er tat, sehr, sehr interessant und merkte dann, als ich begann, mich näher zu befassen mit ihm und die Quellen recherchierte, dass er nicht nur aufgedeckt hatte, was im Kongo in jener Zeit geschehen war, sondern sich auch sehr intensiv mit der Ausbeutung und der Gewalt gegenüber den indigenen Völkern in der Amazonasregion von Peru, Brasilien und Kolumbien auseinandergesetzt hatte und das, was die Kautschukunternehmen dort betrieben hatten, ebenfalls begonnen hatte, sehr ausführlich zu dokumentieren. Ich stellte also fest, dass Roger Casement eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit war, ein Abenteurer, eine faszinierende Person oder eine Person mit einem faszinierenden Leben und aus diesem Grunde habe ich begonnen, diesen Roman zu schreiben.
Bevor wir uns weiter über die Frage unterhalten, die mich hohen Maße interessiert, über das Verhältnis von bürgerlichem Fortschritt und revolutionärem Antiimperialismus, wollen wir vielleicht eine Passage aus der deutschen Übersetzung hören, vorgelesen von dem Schauspieler Matthias Brandt, die in den Kongo-Passagen des Romans spielt, wo Roger Casement ja bekanntlich zum ersten Mal einen Einblick über die Exzesse sozusagen des privaten Kolonialismus bekommen hat. Bitte, Herr Brandt.
Aus den beiden Jahren, die Roger zwischen seinem 22. und 24. Lebensjahr für die Sanford Exploring Expedition arbeitete, sollten ihm 2 Episoden besonders in Erinnerung bleiben. Der mehrere Monate dauernde Transport der Florida über den Karawanenweg von dem winzigen Hafen Banana im Kongo-Delta bis nach Stanley Pool. Und der Zwischenfall mit Leutnant Franqui, den er aus seiner sonst so unerschütterlichen Gelassenheit gerissen, mit der sein Freund Herbert Ward ihn aufzuziehen pflegte, am liebsten in die Stromschnellen des Kongos befördert hätte und der ihm, wie durch ein Wunder, keine Kugel in den Kopf gejagt hatte. Die Florida war ein stattliches Schiff, das die Sanford Exploring Expedition nach Boma gebracht hatte, um es als Handelsdampfer auf dem Ober- und Unterlauf des Kongos einzusetzen, also auf der anderen Seite der Kristallberge. Die Livingston-Fälle, jene Abfolge von Stromschnellen, die Boma und Matadi von Leopold V. trennten, mündeten in einem auch Teufelskessel genannten Becken aus schäumenden Strudeln. Von hier an war der Fluss in Richtung Osten über tausende Kilometer schiffbar. Gen Westen aber fiel er zum Kongo-Delta hin über 270 Höhenmeter ab, was ihn über weite Strecken unpassierbar machte. Die Florida sollte deshalb auf dem Landweg bis zum Stanley Pool gebracht werden, in hunderte Einzelteile zerlegt, die nummeriert und verpackt auf den Schultern der einheimischen Träger, die 478 Kilometer der Karawanenroute transportiert werden sollten. Roger wurde das größte und schwerste Teil anvertraut, der Schiffsrumpf. Er kümmerte sich um alles, angefangen beim Bau eines riesigen Karrens, auf den der Rumpf gehievt wurde, bis zur Rekrutierung hunderter Träger und Machetenarbeiter, die den Weg freischlugen und diese gewaltige Fracht über die Höhen und durch die Schluchten der Kristallberge zerrten. Er half mit bei der Aufschüttung von Erdwällen, der Errichtung der Zeltlager, versorgte Kranke und Verunglückte, schlichtete Streitigkeiten zwischen Angehörigen der verschiedenen Stämme, teilte die Schichten der Wachposten ein, koordinierte die Essensausgabe, organisierte Jagd und Fischfang, wenn die Lebensmittel knapp wurden. Es waren 3 Monate voller Widrigkeiten und Gefahren, die ihn dennoch mit einem ständigen Hochgefühl und dem Bewusstsein erfüllten, im Kampf gegen die feindliche Natur einen Beitrag zum Fortschritt zu leisten. Und das, wie Roger in den folgenden Jahren oft wiederholen sollte, ohne von der Chicotte Gebrauch zu machen, was er den Aufsehern verboten hatte, die auch Sansibarer genannt wurden, weil sie entweder tatsächlich aus Sansibar kamen, der Hauptstadt des Sklavenhandels, oder weil sie den Sklavenhändlern an Grausamkeit in nichts nachstanden. Nachdem die Florida an der großen Lagune des Stanley Pool schließlich wieder zusammengebaut und zu Wasser gelassen worden war, fuhr Roger den Mittel- und Oberlauf des Kongos mit hinauf, um den Transport und die Warenlagerung in Ortschaften zu gewährleisten, die er Jahre später auf seiner Reise im Winter 1903 erneut besuchen würde. Bolobo, Lukolela, die Region von Irebu und schließlich die Station Coquiaville, ehemals Equateurville. Der Zwischenfall mit Leutnant Franqui, der im Unterschied zu Roger keinerlei Vorbehalte gegen den Einsatz der Chicotte kannte, sie vielmehr freizügig gebrauchte, ereignete sich während Rogers Rückkehr von einer Reise in die Provinz Äquator, etwa 50 Kilometer flussaufwärts von Boma, in einem winzigen, namenlosen Weiler. Leutnant Franqui hatte mit 8 unter seinem Befehl stehenden einheimischen Soldaten der Force Publique eine Strafexpedition wegen des alten Problems der Träger unternommen. Nie waren es genug, um die Waren der Karawanen zu schultern, die zwischen Boma Matadi und Leopold V. Stanley Pool hin und her reisten. Da die Stämme sich weigerten, mehr Leute für diese zermürbende Tätigkeit zur Verfügung zu stellen, unternahm die Force Publique, wie bisweilen auch die privaten Konzessionäre, Vorstöße in die aufmüpfigen Dörfer, wo nicht nur die arbeitsfähigen Männer gefesselt und mitgenommen, sondern gleich noch ein paar Hütten angezündet, Felle, Elfenbein und Tiere beschlagnahmt wurden und die Oberhäupter eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht bekamen, damit sie in Zukunft ihren Verpflichtungen besser nachkämen. Als Roger mit seiner kleinen Truppe von 5 Trägern und einem Sansibarer das Dorf betrat, waren die 3 oder 4 Hütten schon niedergebrannt und die Bewohner geflohen. Mit Ausnahme eines Jungen, beinahe noch ein Kind, der auf dem Boden lag, Hände und Füße an Pflöcke gefesselt und auf dessen Rücken Leutnant Franqui mit einer Chicotte seinen ganzen Unmut ausließ. Normalerweise übernahmen das Auspeitschen die Soldaten, nicht die Offiziere. Der Leutnant betrachtete die Flucht der Dorfbewohner offenbar als eine persönliche Beleidigung und wollte sich selbst dafür rächen. Die Zornesröte stand ihm im schweißnassen Gesicht und mit jedem Peitschenhieb stieß er ein vernehmbares Schnauben aus. Das Auftauchen von Roger und dessen Truppe schien ihn nicht zu stören. Er beschränkte sich darauf, Rogers Gruß mit einem Kopfnicken zu beantworten, ohne die Maßregelung zu unterbrechen. Der Junge hatte längst das Bewusstsein verloren. Sein Rücken und seine Beine waren blutig zerschunden. Doch später sollte sich Roger vor allem an ein Detail erinnern. An dem kleinen nackten Körper zog eine Ameisenstraße vorbei. »Sie haben kein Recht, so etwas zu tun, Leutnant Franqui«, rief er auf Französisch. »Es reicht jetzt.« Der untersetzte Offizier senkte die Chicotte und drehte sich zu der großen, bärtigen Gestalt Rogers um, der einen Stock in den Händen hielt, mit dem er unterwegs das Terrain sondierte und sich den Weg durch das Dickicht bahnte. Ein Hündchen wuselte zwischen seinen Beinen herum. Das erhitzte, runde Gesicht des Leutnants mit seinem gestutzten Bärtchen und den blinzelnden Augen wurde vor Überraschung blass, dann lief es wieder rot an. »Was haben Sie gesagt?« brüllte er. Roger sah, wie der andere die Chicotte losließ und mit der rechten Hand an seinem Revolvergürtel zu nesteln begann. Im Bruchteil einer Sekunde erkannte Roger, dass der Offizier wütend genug war, um auf ihn zu schießen. Er zögerte keine Sekunde, packte den Leutnant am Handgelenk, ehe der den Revolver ganz ziehen konnte, und schlug ihm die Waffe weg. Leutnant Franqui versuchte vergeblich, sich aus seinem Griff zu befreien. Seine Augen quollen hervor wie die eines Frosches. Die 8 Soldaten der Force Publique, die rauchend der Auspeitschung beigewohnt hatten, zeigten keine Regung, doch Roger nahm an, dass sie die Hände auf ihre Gewehre gelegt hatten und auf einen Befehl ihres Vorgesetzten warteten.